Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Herrmann und Kai Schrader.
Heute haben wir zwei Gäste in unserem T-Talk. Sie sind Freunde seit Jugendzeiten, die es sich zum Auftrag gemacht haben, ein neues Gesundheitsbewusstsein zu etablieren. Dabei verstehen sie Gesundheit nicht nur als Abwesenheit von Krankheiten. Gesundheit ist für sie ganzheitlich, physisch, psychisch und soziale Gesundheit. Sie haben es sich weiterhin zum Auftrag gemacht, die Erkenntnisse aus der Epigenetik dazu zu nutzen und diese noch relativ junge Wissenschaft einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Epigenetik ist ein Fachgebiet, das neben der Genetik existiert. Das Präfix Epi bedeutet wortwörtlich darüber oder darauf und deutet bereits darauf hin, dass sich die Epigenetik mit Mechanismen beschäftigt, die oberhalb der genetischen Ebene liegen. Was das genau bedeutet und welche Konsequenzen das für uns und unser Wohlbefinden hat, werden wir in dieser Folge erfahren. Wir freuen uns auf Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Timo hat durch seine eigene Lebensgeschichte erfahren, wie sehr unsere Emotionen und unser Geist den Körper, das Immunsystem und unsere Genregulierung beeinflussen und somit einen wichtigen Bestandteil von Genesung darstellen. Manuel hat bereits durch sein Elternhaus erfahren, wie wichtig die Themen gesunde Ernährung, Entgiftung des Körpers sowie Heilung und Gesundheitserhaltung sind. Beide treibt um, wie wir wieder den Menschen in den Mittelpunkt stellen können und wie ganzheitliche Heilung gelingen kann und nicht nur die Linderung von Symptomen. Herzlich willkommen im T-Talk, Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler.
Ja, vielen Dank euch für die Einladung. Freut uns sehr, dass wir sprechen können in eurem Podcast und das Thema noch weiter rausbringen können. Mein Name ist Timo. Gemeinsam mit Manuel haben wir Healversity gegründet. Das ist jetzt 4 Jahre her. Und wir haben sehr früh begonnen mit der, sag ich mal, Reflexion unseres eigenen Lebens. Wir haben das erste Mal mit 17 Jahren einen Kurs zur Persönlichkeitsentwicklung besucht, auch aus eigenem Leidensdruck heraus damals. Und haben dabei uns beide sehr gut kennengelernt, also einmal gegenseitig verletzlich kennengelernt, aber auch haben wir uns persönlich jeder für sich selbst kennengelernt und wirklich auch verstanden, so welche Muster haben uns geprägt, welche Erfahrungen haben uns geprägt und welche Verhaltensmuster und Denkmuster haben wir daraus entwickelt. Und wir haben dann die Erfahrung gemacht, dass diese Arbeit auch mit unserer Gefühlswelt, mit dem Geist, mit unseren Emotionen und dabei auch in diese Selbstwirksamkeit zu kommen, sich auf einmal unser Wohlbefinden ausgewirkt hat, aber auch auf unsere Gesundheit. Und ich bin dann eben stark in diese Sparte weitergegangen, eben Traumaarbeit, Persönlichkeitsentwicklung, Manuel dann eben funktionelle Medizin, da wirst du sicher gleich auch nochmal was zu sagen. Und wir sind auf diesem Weg immer so gegangen und dann wurde uns immer mehr bewusst, okay, wenn wir Menschen wirklich in die Eigenverantwortung begleiten wollen und wenn wir ganzheitliche Gesundheit ermöglichen wollen, dann nur, wenn wir den Menschen auch ganzheitlich betrachten, über alle Lebensbereiche hinweg, über alle Disziplinen hinweg und indem wir eben nicht nur in eine Richtung schauen. Und die Epigenetik damals, als wir sie kennengelernt haben, hat auf einmal diese Brücke geschlagen zwischen den Erfahrungen, die wir gemacht haben, also für uns auf dem Heilungsweg, und das Ganze dann auf einmal erklärbar zu machen, wie wirkt denn diese, hat diese Arbeit dann wirklich auf unser Körpersystem gewirkt? Und die Epigenetik erklärt es wirklich bis auf Ebene der Genregulation, ja, wie sich unsere Gene exprimieren. Und das hat uns beide super fasziniert. Wir sind dann wirklich tief eingetaucht, haben uns Studien in dem Bereich angeschaut, haben Studien verbunden miteinander und kamen dann eben immer mehr zu diesem Thema, dass wir gesagt haben, wow, diese Wissenschaft bringt die Eigenverantwortung an die Menschen zurück, weil wir verstehen, was wir wirklich für uns bis auf Genebene tun können und dass wir eben unseren Genen nicht ausgeliefert sind, was ja ganz lang immer wieder oder immer noch Thema ist, dass das propagiert wird. Wir sind sozusagen unseren Genen ausgeliefert, sie bestimmen unser Schicksal und so ist es eben nicht und da können wir sicher nachher auch nochmal mehr zu sagen. So sind wir auf den Weg der Epigenetik gekommen und die hat uns dann über verschiedene Lebensbereiche hinweg gezeigt, wie man wirklich gezielt Einfluss nehmen kann aufs eigene Wohlbefinden und die ganzheitliche Gesundheit.
Ja, vielleicht ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Manuel Burzler. Ich selber habe Medizin studiert und komme persönlich eher schon aus so einem Bereich, wo es um ganzheitliche Verbindung von Körper, Geist und Seele ging. Meine beiden Eltern sind Heilpraktiker. Ich durfte sozusagen von Kindesbeinen erfahren, okay, was bedeutet Gesundheit, was bedeutet eigentlich Entgiftung des Körpers, was bedeutet ein gesundes Mikrobiom, wie kann ich meinen Körper auf lange Zeit gesund halten. Und ich habe immer diese Diskrepanz gesehen in der Gesellschaft. Heilpraktiker waren noch vor 20, 30 Jahren noch weniger anerkannt wie jetzt. Und ich habe gesehen, okay, meine Eltern haben aber wirklich wunderbares Wissen. Sie können wirklich vielen Menschen helfen. Und dann habe ich damals gesagt, okay, mit 18, 19, ich mache das Ganze mal ein bisschen anders. Ich studiere Medizin, hole mir den Part ab, gehe ganz normal in die Klinik, gehe in die Innere, das Ganze auch gemacht, war viel in der Gastroenterologie tätig, in der Kardiologie, in der Inneren, auf der Notaufnahme. Und habe aber dann relativ schnell für mich erkannt, als Beispiel in der Gastroenterologie, also praktisch, wo wir viel uns mit dem Darm beschäftigt haben, okay, wir haben hier chronische Darmerkrankungen, aber wir behandeln nicht ganzheitlich. Und da habe ich dann schnell den Mut gehabt und habe zum Team gesagt, Timo, es ist Zeit, wir fangen jetzt seit früher an als gedacht und haben dann damals zusammen die Firma gegründet. Ja, seitdem verbinde ich sozusagen das Wissen natürlich teilweise meiner Eltern, aber habe dann viele tolle Mentoren gehabt aus der funktionellen Medizin, Umweltmedizin, aus dem Bereich Epigenetik, viel Wissen auch aus Amerika rübergeholt, wo wir jetzt halt auch in unserem ärztlichen Institut auch Patienten behandeln, wo wir an die tiefer liegende Ursache gehen. Und die Epigenetik ist für mich eine Wissenschaft, die diese ganzen Teile miteinander verbindet. Wie arbeitet die Psyche mit unserem Körper? Oder wie reagiert unser Körper auf unsere Psyche? Beziehungsweise welche Einflussfaktoren habe ich von außen auf meinen Körper bis auf Genaktivität? Und das gibt unserem Mindset da draußen und dem Menschen da draußen ein ganz neues Verständnis von Gesundheit. Das sehen wir jetzt auch die letzten Jahre, dass wir durch die Wissenschaft der Epigenetik natürlich dort den Menschen sehr viel erklären können und ihnen auch Mut geben können, etwas zu tun.
Also ich bin ja ein großer Fan von Epigenetik per se, weil es mich ein bisschen, ich komme aus der Physik, daran erinnert, dieses Brückenbauen zwischen verschiedenen Disziplinen. Es geht eben nicht darum, das eine neben das andere, ja, sondern das hängt ja alles mit allem irgendwie zusammen, gerade sowas Hochkomplexes wie ein Körper. Könnt ihr vielleicht einmal erklären, was ist Epigenetik? Also so, wenn Kais siebenjähriger Sohn hier wäre, was ist es denn und was macht es so besonders? Ja.
Der Timo erklärt das immer so schön einfach.
Wir dürfen uns vorstellen, wir bestehen aus Billionen von Zellen. Ja? Und das Interessante ist, wir haben ja verschiedene Zellen. Wir haben Lungenzelle, wir haben Hautzelle und so weiter, Herzzellen. Und jede Zelle beinhaltet im Zellkern die gleichen Gene. Das heißt, wir haben unterschiedliche Zellen, aber wir haben überall die gleiche DNA, die gleiche Gene in jeder Zelle. Das bedeutet, es muss ja irgendeinen Mechanismus geben, der die Gene so reguliert, dass sich zum Beispiel unterschiedliche Zellen ausprägen in unserem System. So. Jetzt ist es so, dass grundsätzlich die Genetik ist festgeschrieben. Ja, das heißt, die können wir nicht verändern. Bei der Epigenetik ist es ein bisschen anders und da gibt es so ein schönes Bild der Pianospieler oder Pianospielerin und das Piano. Nehmen wir mal an, das Piano hat 88 Tasten, die stehen fest. Die können wir nicht verändern, an denen können wir jetzt nicht rütteln. Die stehen erstmal da und dann haben wir einen Pianospieler. Der Pianospieler kann aus diesen 88 Tasten verschiedenste schöne Stücke zaubern, unterschiedliche Stücke. Und der Pianospieler hat auch die Macht zu entscheiden, welches Stück er spielt. Und das ist in unserem Beispiel die Epigenetik. Das ist sozusagen ein Mechanismus, der unsere Gene an- und ausschalten kann, so wie Pianospieler am Klavier die Tasten drückt. Und so können sich beispielsweise unterschiedliche Zellen ausdifferenzieren in unserem System. Oder es können unterschiedliche Proteine kodiert werden und praktisch im Körper dann arbeiten und in verschiedenen Funktionen wie Enzymen und so weiter. Und wir haben ja lange so diese Meinung des genetischen Determinismus vertreten. Das heißt, wir haben gesagt, die Gene bestimmen unser Leben. Je nachdem, welche Gene du hast du Pech oder Glück gehabt. So. Und jetzt kommt halt immer mehr zum Vorschein, dass der geringste Anteil der Krankheiten mit den Genen zu tun hat, sondern dass wirklich 99% der Krankheiten mit dem Lebensstil, mit Prägungen, Umwelt und so weiter zu tun hat. Und das Tolle ist, dass die Epigenetik zeigt, und das zeigen unglaublich viele Untersuchungen und Studien auch in der Epigenetik, dass sie sehr flexibel auf unseren Lebensstil reagiert, also über die verschiedenen Bereiche hinweg. Und auf einmal kommt die Möglichkeit zu uns zurück, ja, dass wir wirklich Einfluss nehmen können auf die Art und Weise, wie unsere Gene reguliert werden. Unsere Gene haben auch viel mit unserem biologischen Alter zu tun, beispielsweise, ja, ob wir gesunde epigenetische Muster haben, die uns jung halten, dass wir nicht so früh erkranken und so weiter. Und darauf haben wir eben Einfluss über verschiedene Lebensbereiche. Und das ist, glaube ich, so die Epigenetik kurz und einfach erklärt.
Das Schöne ist, sie gibt uns sozusagen die Macht wieder zurück so ein bisschen. Also wir sind Schöpfer unserer eigenen Gesundheit eigentlich. Und die ganze Gesellschaft, das sehen wir ja auch, die chronischen Erkrankungen nehmen von Jahr zu Jahr gefühlt zu. Ja, die Statistiken zeigen es auch teilweise. Und jetzt haben wir eigentlich eine Wissenschaft, die sagt, okay, wir haben Einfluss auf meine Zellen, das haben wir schon alle immer gewusst, aber noch tiefer, wie werden diese Gene abgelesen? Welche Proteine entstehen daraus? Ich finde das Schöne, 2002 war ja damals Bill Clinton, glaube ich, war es, der bei der Pressekonferenz damals gesagt hat, hey, wir haben das komplette menschliche Genom entschlüsselt und eigentlich können wir jetzt wahrscheinlich alles heilen. Wir können jetzt Krebs heilen und so weiter. Und so war es halt nicht. Ja. Wir haben 22.500 Gene, das ist so viel wie ein Fadenwurm und wir sind ein bisschen komplexer. Also da gibt es noch viel zu erforschen.
Ein Apfel hat 55.000.
Ja, irgendwie sowas, ja.
Das heißt, die Gene machen nicht die Komplexität, sondern kommt die dann durch die Epigenetik? Oder wie kann man sich das dann vorstellen? Oder ist das auch wieder zu simplifiziert?
Ja, teilweise schon. Also praktisch, nehmen wir mal die Hautzelle oder die Leberzelle. Dort haben wir die gleichen Gene, aber die Epigenetik schaltet andere Gene an und aus. Das heißt, in der Leberzelle brauchen wir andere Signale in der Zelle oder Proteine, wie zum Beispiel in der Hautzelle. Und das sind natürlich ganz feste epigenetische Marker, die da drin sitzen in den Zellen. Aber es gibt andere Marker, die wir von außen beeinflussen können. Also entweder durch das innere Umfeld um die Zellen herum, also zum Beispiel die Hormone, Neurotransmitter. Ja, das sind dann sowas wie Serotonin, Dopamin, Stresshormone, Adrenalin, Noradrenalin. Oder Einflussfaktoren von außen, sowas wie Umweltgifte, Glyphosat spielt hier eine Rolle, Schwermetalle spielen hier eine Rolle und andere Dinge, die auch von außen Einfluss nehmen können. Das sind jetzt negative Einflüsse, es gibt aber auch positive Einflüsse, wie natürlich Bewegung, soziales Umfeld, solche Dinge.
Ja. Jetzt, ich meine, der menschliche Organismus ist ja super komplex. Und so eine einfache Kausalkette wird es wahrscheinlich seltenst geben. Aber gibt es ein Beispiel, ja, das ihr habt, wo man sozusagen eine einigermaßen direkte Korrelation oder sowas finden kann? Also wenn ein Gift oder wenn eine Bewegung oder wenn ein Einfluss X da ist, dann kann man das, wenn es längere Zeit wirkt, da und darin feststellen. Gibt es sowas?
Ja, so Bewegung ist sehr, sehr gut erforscht. Innerhalb von 20 Minuten verändert sich in der Muskelzelle die epigenetischen Genregulationsmechanismen. 20 Minuten, das ist wirklich sehr kurz. Man sieht auch, dass wenn man die Bewegung aufhört, dass nach 1 bis 2 Stunden sich dort das Epigenom auch wieder verändert in der Muskelzelle. Wenn man es aber tagtäglich tut, ja, sich daran gewöhnt, sozusagen die Muskelzelle, dann schreibt sie das auch fest nieder. Das heißt, man wird belohnt, wenn man sich regelmäßig bewegt.
Ja. Und ist es dann irgendwann mal so, dass es so festgeschrieben ist, dass ich dann aufhören kann zu trainieren? Ja. Also ich mache regelmäßig Krafttraining und bin immer frustriert, wenn ich 2 Wochen lang nichts mache, dass ich dann wieder gefühlt von vorne anfangen, nicht ganz, aber ist es dann irgendwann mal so, dass sich das so verstetigt im Körper, dass es wirklich bleibt?
Also ich glaube, das ist schwer zu beurteilen, aber was wir halt wirklich sehen, wie gesagt, dass es umso öfter es wir tun, umso regelmäßiger, umso länger bleibt es bestehen.
Und man kann ja schon auch beobachten, es gibt ja auch so epigenetische Marker zum biologischen Alter, also epigenetische Muster zeigen, so beispielsweise biologisches Alter von 40, obwohl ich eigentlich 50 bin, ist super. Ja, das heißt, meine epigenetischen Muster zeigen, dass ich biologisch jünger geblieben bin wie der Durchschnitt der Gesellschaft. Und was man aber schon sieht, dass das auch sehr mit dem Lebensstil einhergeht. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt ein Jahr Lebensstilveränderung, ernähre mich nur noch gesund, mache Sport und ein Jahr später lebe ich genau wieder das Gegenteil, dann kann ich davon ausgehen, dass sich auch die Epigenetik wieder reguliert auf meinen Lebensstil basierend sozusagen. Ja, dass das biologische Alter beispielsweise auch wieder nach oben schießt. Also das definitiv. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass wenn ich 8 Jahre Sport mache, diese epigenetischen Muster, die dadurch sich gefestigt haben, lange nachwirken. Wir sehen ja auch häufig, dass wir profitieren davon, ja, wenn wir beispielsweise eine gewisse Zeitraum im Lebensstil gepflegt haben.
Das passt ja nicht super zu CEO deines Lebens, weil letztendlich ist es ja genau das. Wie kann ich diese Klaviatur bestmöglich spielen? Wie kann ich sozusagen diese Einflussfaktoren bestmöglich beeinflussen, um eben ganzheitlich ein CEO für sein Unternehmen und wir halt für uns und unseren Körper zu wirken?
Und genau, auch nochmal, weil du ja gezielt gesprochen hast, also gezielt war jetzt beim Sport. Ich habe gerade wieder so eine Review über mehrere Studien gesehen, auch zum Thema Meditation beispielsweise, wo mehrere Studien ganz klar zeigen, dass beispielsweise Gene, die an Entzündungsprozessen beteiligt sind und so weiter, besser reguliert werden, wenn ich regelmäßig meditiere oder bei Langzeitmeditierenden. Ja. Also dass du wirklich Effekte auf die Epigenetik auch wirklich nachweisen kannst, auch über Studien.
Es ist extrem spannend. Du hast davon gesprochen, dass nahezu alle Krankheiten oder ein Großteil der gesundheitlichen Risiken tatsächlich epigenetisch oder durch unseren Lebensstil bzw. unser Umfeld beeinflusst werden können. Würdest du das fast kategorisch über alle Themen, die den Menschen so im Laufe seines Lebens ereilen können, stülpen? Oder würdest du sagen, boah, es gibt schon Themenbereiche, wo wir sagen können, da gibt es sogar noch viel stärkere Effekte und es gibt wiederum Themenbereiche, wo die Effekte aus welchen Gründen auch immer weniger stark ausgeprägt sind?
wo ich von überzeugt bin, du hast ja praktisch auch ein biologisches Alterprogramm. Das bekommst du auch mit, denke ich, von den Eltern vererbt. Und da gibt's schon mal Unterschiede. Das heißt, ich kann schon unterschiedliche biologische Alterprogramme haben und manche Menschen leben, weiß ich, 100 Jahre. Eine der ältesten Frauen, die ist über 100 und hat geraucht ihr Leben lang. Das heißt, da wurde auch dann der Rückschluss gezogen, die hat auch ein gutes biologisches Alterungsprogramm gehabt sozusagen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, ein Großteil der Erkrankungen, und ich meine, du hast jeden Tag in der Praxis, ob das chronische Erkrankungen sind, Autoimmunerkrankungen, ich meine, das sind ja teilweise Erkrankungen, die kannten wir früher nicht. Ja, also wenn wir wirklich zurückgehen und manche Urvölker auch, wenn du nach Südamerika gehst und so weiter, die erst dadurch, dass sie in den Lebensstil vom Westen in Kontakt kommen, indem sie dann Cola trinken, indem sie sich so und so verhalten, dann auf einmal erst diese ganzen Wohlstandserkrankungen eintreten. Und da siehst du, okay, da ist das schon ein Beispiel, dass vieles eben nicht genetisch gegeben ist oder eine Grundvoraussetzung ist.
Ganz interessant, wir drehen im Moment einen Dokumentarfilm über Epigenetik mit vielen bekannten Gesichtern weltweit aus dieser Szene. Und wir waren in Peru im Urwald und haben gesehen, die Urvölker, die haben kaum chronische Erkrankungen. Das Einzige, was sie haben, sind Infektionserkrankungen. Die Menschen werden dort relativ alt, trotzdem. Das Einzige, was sie haben, sind, wie gesagt, Infektionserkrankungen und tatsächlich eine Krebsart, und zwar den HPV-Virus. Und dadurch haben sie vermehrt auch Gebärmutterhalskrebs. Ja. Aber die Ureinwohner, die dann praktisch in die Stadt gezogen sind und den westlichen Lebensstil führen, und teilweise mit Umweltgiften und mit anderen Dingen in Verbindung treten und auch den Lebensstil haben oder leben, werden krank, bekommen klassisches metabolisches Syndrom, Diabetes, Fettleibigkeit und so welche Geschichten. Das ist die eine Sache. Und die andere Seite, ich glaube, in der Frage steckt auch, wie viel ist denn sozusagen vielleicht auch genetisch ein bisschen vorbestimmt?
Stopp mal kurz. Ich glaube, es ist Zeit für einen Mindful Moment. Also lass uns kurz einen Moment innehalten und vom Zuhören zum Anwenden übergehen, um zu sehen, wie die Ideen dieses Podcasts dein Leben aufmischen können. Mindful Moment. Epigenetik, Pianist unserer Genklaviatur, Entscheider, welche Gene abgelesen werden und welche schlafen. Wie wir gerade bereits erfahren haben, kann die Epigenetik so ganz schön profund unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden beeinflussen, positiv wie negativ. Die gute Nachricht ist, wir sind dem aber nicht hilflos ausgeliefert. Unser Lifestyle beeinflusst unsere Epigenetik und den haben wir, mal ganz abgesehen vom inneren Schweinehund, ja selbst in der Hand. Bevor wir tiefer einsteigen in die Welt der Einflussfaktoren und den uns zugänglichen Stellschrauben, ist das die Einladung an dich, dir für einen Moment dein Leben, deinen Lifestyle zu vergegenwärtigen. Was meinst du, welche deiner Angewohnheiten deine Gesundheit und dein Wohlbefinden wohlmöglich durch epigenetische Prozesse in die eine oder andere Richtung beeinflussen? Wie gesund sind eigentlich deine Routinen in Sachen Schlaf, Bewegung, Ernährung, Stress und Entspannung? Und wo wir gerade beim Thema sind, was meinst du, könnte wohl dein epigenetisches Alter sein? Älter oder jünger, als in deinem Ausweis steht?
Wir wissen, dass es sogenannte SNPs gibt. SNPs sind genetische Genvarianten. Single-Nukleotid-Polymorphismen. Und das Interessante ist dabei, nicht jeder hat die gleichen Gene. Wir sind genetisch unterschiedlich. Und mancher Mensch, der hat eine höhere Prädisposition dafür, zum Beispiel Gluten nicht zu vertragen. Oder jemand anderes hat eine erhöhte Entzündungsbereitschaft. Oder hat ein Methylierungsproblem. Methylgruppen brauchen wir, um zu entgiften, um Gene an- und auszuschalten und so weiter. Das heißt, wir haben hier schon genetische unterschiedliche Vordispositionen, die wir von unseren Eltern mitbekommen haben. Und das ist nicht Epigenetik, das ist Genetik. Und das kann man messen und mit der Epigenetik verbinden. Und das hat dann wirklich richtige Macht, in Anführungsstrichen. Weil wir mit unseren Genen arbeiten können, die uns eventuell auf lange Sicht Probleme machen können. Plus, dass wir zusätzlich den epigenetischen Lebensstil mit oben drauf packen. Ja.
Kannst du nochmal diese Schnittstellenfunktion von der Epigenetik zwischen Lebensstil, Umfeld und dann wiederum Genom, Erbgut erklären?
Also wir erben unsere Gene von unserem Vater und von unserer Mutter, jeweils die Hälfte. Und je nachdem, was wir von unseren Eltern erben, hat Einfluss sozusagen auf uns. Und ein Teil davon wird an- und ausgeschalten, fix, fest, wird einfach bestimmt. Und dann haben wir sozusagen die Gene, die unser Leben lang eigentlich abgeschrieben werden für jede Zelle, in jeder Zelle. Aber wir haben diese Genvarianten. Und diese Genvarianten spielen von der Geburt an eine große Rolle. Da geht es auch zum Beispiel um Laktoseunverträglichkeit, Glutenunverträglichkeit. Und wenn wir das dauerhaft jeden Tag zu uns nehmen, kann es sein, dass das Ganze angetriggert wird und wir plötzlich glutenunverträglich werden. Und grundsätzlich finde ich Gluten nicht gesund. Ja, wenn wir uns über Gluten unterhalten würden, können wir 2 Stunden reden. Also es ist grundsätzlich nicht gesund, aber für manche Menschen noch ungesünder, weil sie dort eine Prädisposition haben, genauso wie bei Laktose zum Beispiel.
Und diese Prädisposition, kann man die messen?
Die kann man messen über genetische Tests, ja.
Das sind genetische Tests dann quasi.
Okay. Also es ist wirklich eine Kombination aus diesen genetischen Dispositionen, die man da messen kann, und dann auch den Lebensstil, den ich darauf ausrichten kann. Ich glaube, man kann aber auch sagen, wir kommen eben mit diesen Dispositionen sozusagen zur Welt, die dort unterschiedliche SNPs, also Genvarianten, manche können dazu führen, dass wir vielleicht eher mit Entzündungen im Körper zu kämpfen haben wie ein anderer Mensch, ja, aufgrund bestimmter SNPs und so weiter. Hängt aber trotzdem auch wieder, glaube ich, ganz eng mit unserem Lebensstil zusammen, weil wenn wir eben sehen, wie wir im Westen leben, würden wir einigermaßen naturgebundenen Lebensstil führen, ja, würden wir uns gesund ernähren. Dann wäre dieses Thema wahrscheinlich auch nicht mehr so ausschlaggebend, weil wir vielleicht dann beispielsweise, wenn wir SNPs haben, die eher vielleicht, sage ich mal, eine Gefahr für Entzündungen im Körper in sich tragen, wir aber super viel entzündliche Nahrung zu uns nehmen, überwiegend beispielsweise, zu wenig Antioxidantien, die das regulieren, dann wird das Ganze halt doppelt befeuert. Ja, und das ist schon so ein Einhergehen mit Lebensstil und Gen, und du kannst sozusagen deinen Lebensstil an deine Gene auch ein bisschen anpassen. Aber das ist dann schon mehr eben Genetik, wenn wir das nach diesen Tests auch machen. Aber das ist uns auch ganz wichtig. Wir wollen da nicht 2 Lager draus machen. Also wir wollen nicht sagen, es gibt die Genetik und es gibt die Epigenetik, sondern auch das ist wieder was, was Hand in Hand gehen muss, ja. Also was wirklich nicht voneinander getrennt gesehen werden kann, ja. Und deshalb auch die Frage am Anfang, die Komplexität entsteht aus der Genetik und der Kombination der Epigenetik, also aus beidem zusammen. Ja.
Ja. Stichwort Antioxidantien, muss kurz den Werbeblock für den Tee machen, der hat nämlich ganz viele Antioxidantien, also es gibt ja einen Tee dazu, zu diesem Podcast quasi noch als Symbol, dass es ganz simpel sein kann, eben das, was du beschrieben hast, wir haben zu wenig Antioxidantien, brüht euch eine Tasse von dem Tee, den wir entsprechend haben, hilft schon mal, das Thema zu lösen, also zumindest einen Teil davon zu bringen. Gibt es denn, ihr habt es ja schon ein paar Mal angesprochen, was sind denn so aus eurer Erfahrung die wirksamsten Hebel, so aus einer epigenetischen Sicht, um dieses Gesundheit, Wohlbefinden und so weiter zu beeinflussen? Mhm. Ja, also wir können jetzt nicht alle wie die Naturvölker leben, aber ihr habt ja schon ein paar Punkte angesprochen, aber so nochmal, was sind so die größten Hebel? Ja?
Also der größte Hebel ist tatsächlich Schlaf. Also meines Erachtens, Schlaf ist total unterbewertet in unserer Gesellschaft. Wir alle wollen Leistung bringen, in Anführungsstrichen wollen viel erleben. Ja. Und die meisten da draußen, wenn man sie fragt, wie viel schlafen sie? 5 bis 6 Stunden. Und dann ist auch noch die Frage, in welcher Qualität. Wir wissen, dass Schlaf über 700 Gene reguliert, positiv. 700 Gene von 22.500, das ist schon ganz schön viel. Und wir wissen auch, dass nach einer Nacht schlechter Schlaf die Insulinsensitivität von den Zellen verändert wird. Das heißt, die Zellen reagieren nicht mehr so sensibel auf Insulin und der Blutzucker kann nicht mehr so gut in die Zellen eindringen. Das heißt, der Prädiabetes ist in Anführungsstrichen vorprogrammiert. Das beruhigt sich dann wieder, wenn man wieder regelmäßig schläft. Aber schon allein ein Schlafmangel kann ein Blutzuckerproblem auslösen. Auf lange Sicht. Und genauso auch hat Schlaf einen großen Einfluss auf Entgiftung von unserem Gehirn. Ja, hat auch eine starke antioxidative Fähigkeit. Wir bilden unser Schlafhormon Melatonin. Und Melatonin ist eine der stärksten Antioxidantien in unserem ganzen System, aber auch einer unserer stärksten Unterstützer bei der Entgiftung. Wir müssen jeden Tag unser Gehirn so ein bisschen entgiften. Und dieses ganze Blaulicht, was wir jeden Tag zu uns nehmen, ja, durch die ganzen Utensilien, Handy, Laptop und so weiter, oder auch die normalen Glühbirnen, ist das Problem, dass wir zu wenig Melatonin bilden. Mhm. Und da haben wir nochmal wieder eine Beeinträchtigung. Also wenn man sich mit Schlaf auseinandersetzen sollte, kann ich das nur empfehlen, weil es hat einen Rieseneffekt.
Mindful Moment. War dir bewusst, dass du nachts Gehirnwäsche betreibst? Wortwörtlich, denn im Schlaf entsorgen fleißige Mechanismen jede Nacht circa 7 Gramm verbrauchte Proteine und Zellmüll. Im Jahr also fast 2,5 Kilogramm. Timo und Manuel verraten uns außerdem, dass unser Schlaf etwa 700 von unseren knapp 22.500 Genen beeinflusst. Das ist eine ganz schöne Menge und darum auch ein guter Anlass, dir deine Schlafgewohnheiten einmal besonders genau anzuschauen. Schläfst du gut und ausreichend? Aktuelle Richtlinien empfehlen 7 bis 9 Stunden Schlummern jede Nacht. Doch nur jeder zweite Mensch in Deutschland sagt von sich selbst aus, regelmäßig ausreichend zu schlafen. Hängst du vor dem Schlafen auch noch an Handy, Tablet oder TV? Blaues Licht gilt ja schon länger als schlafstörender Faktor, hemmt es doch die Zirbeldrüse daran, unser Müdemachhormon Melatonin zu produzieren. Das ist allerdings doppelt ungünstig, denn Melatonin macht eben nicht nur müde, sondern wirkt auch als starkes Antioxidant in unserem Körper zellschützend. Außer natürlich die letzte Instagram-Session vor dem Schlafen ist dir wichtiger als deine Gesundheit. Also, Hand aufs Herz, wie gut schläfst du wirklich jede Nacht? Und wie viel früher könntest du heute das Handy beiseite legen, um etwas früher an der Matratze zu lauschen?
Ein Bereich, mit dem wir uns auch beschäftigen, Schlaf, wirkend auf die Genregulierung, Epigenetik und Gesundheit. Aber wichtig ist immer, das im Zusammenhang zu sehen. Ja, also das ist ja uns auch so wichtig, immer diese Zusammenhänge herzustellen. Ja, jetzt kann Schlafmangel wieder auf die Psyche wirken. Der Darm kann wiederum, wenn er im Ungleichgewicht ist, zu depressiven Verstimmungen im Gehirn führen. Und im Prinzip ist es immer diese ganzheitliche Betrachtungsweise. Deshalb, was wir nicht machen sollten, sagen, wir nehmen jetzt einen Bereich und den optimieren wir sozusagen auf 100% und alles andere ist so egal. Natürlich wichtig, dass wir mit einer Sache mal anfangen. Aber wir müssen wirklich immer schauen, dass wir wirklich die Basis des Lebensstils, und da sind wir eben beim Schlaf, da sind wir bei der Ernährung, die eine ganz große Rolle spielt. Wir sind dann eben bei der Psychoepigenetik, das ist ja auch ein Forschungsgebiet der Epigenetik, wie die Psyche, wie Stress beispielsweise im System wirkt und so weiter. Und wir haben das soziale Umfeld, ja, was eine große Rolle spielt, und die Bewegung. Also das ist praktisch so die Basis und da gilt es wirklich, einen gewissen Lebensstil zu pflegen in all diesen Bereichen, wenn wir jetzt praktisch uns überhaupt nicht mehr bewegen. Und dafür aber nur lang schlafen, das ist auch nicht die Lösung. Also es geht schon darum, dass wir wieder einen gewissen natürlichen Lebensstil, der uns, sag ich mal, artgerecht ist, auch als Menschen wieder zu finden und zu etablieren.
Also wie der CEO, ja, es reicht nicht, nur die Finanzen anzuschauen, genau, um jetzt mal im Unternehmenskontext zu bleiben, ja, oder nur den einen Bereich anzuschauen, die Ganzheitlichkeit ist, genau, entscheidend.
Das ist super wichtig. Das ist ja das, was uns auch so wichtig ist oder unsere Vision ist, diese Ganzheitlichkeit auch in der präventiven Gesundheit zu vermitteln. Weil was passiert, und das ist ja nicht nur in der Disziplin des Gesundheitswesens, das passiert ja generell in verschiedensten Disziplinen, wir fokussieren uns sozusagen nur noch auf unser Fachgebiet. Ja? Und das ist genau das Thema. Wenn jemand, sage ich mal, depressive Verstimmungen hat, was sagen wir innerhalb des Gesundheitswesens? Okay, die Person muss ausschließlich zum Psychotherapeuten. Also, dass wir aber einmal schauen, okay, was ist denn da noch so im System des Menschen? Was ist denn wirklich die Ursache? Ist es vielleicht eine Kombination aus Darm, Schlafmangel im Hormonsystem oder Neurotransmitter? Und das Ganze kombiniert ganzheitlich. Dann kommen wir weiter. Also, dann schaffen wir wirklich Lösungen in der Gesundheit und nicht, indem wir sagen, okay, es gibt nur diesen einen Fachbereich und dann werden alle, die irgendwelche Symptome haben, kategorisiert. Dann kommt ein Marker drauf und dann dahin geschickt.
Du hast gerade über die einzelnen Dimensionen gesprochen, innerhalb derer man sich optimieren kann oder auf die man auf jeden Fall mal genauer schauen sollte. Lass uns vielleicht mal für die Zuhörerinnen kurz durch diese einzelnen Dimensionen gehen. Mhm. Vielleicht mal ganz geschwind über die, wenn es sowas gibt, aus eurer Sicht 3 bis 5 Kardinalfehler sprechen. Mhm. Ja, also sei es im Bereich Ernährung, im Bereich Schlaf. Aber vielleicht auch, was sind so einfache, alltagstaugliche Maßnahmen, die jeder durchführen kann und die vielleicht aber auch noch nicht so bekannt sind. Wirkt eventuell auf den einen oder anderen ein bisschen profan, wenn wir jetzt sagen, naja, Ernährung, Psychohygiene, Schlaf, ne, und dann sagt jeder, okay, ist mir soweit klar, aber was sind so die Neuerungen in diesen Themen, also was ihr auch wissenschaftlich jetzt quasi euch angeeignet habt und was können wir da berücksichtigen, was können wir da lernen?
Also wir haben vorhin die Psychoepigenetik angesprochen, Thema Mindset ist ja da ganz weit verbreitet schon. Thema Meditation wird auch immer interessanter, aber vielen ist, glaube ich, nicht bewusst, was Meditation eigentlich bedeutet. Meditation bedeutet auch schon für uns, dass man sagt, man kann sich 5 bis 10 Minuten auch wirklich einfach mal hinsetzen und sagen, okay, ich komme zur Stille, ich komme zur Ruhe und lerne dadurch sozusagen so ein meditatives Verhalten. Und dann, dass man hier den Step-by-Step sich wirklich auch einen Lehrer aussucht und sagt, okay, ich mache geführte Meditationen. Na, wir haben Joe Dispenza kennengelernt. Und was durch Meditationen alles passiert im Körper, das ist unfassbar. Ja, da sind wir ganz, ganz am Anfang in der Forschung, aber wir wissen hier ganz, ganz, ganz viel mittlerweile. Also das Mikrobiom verändert sich und so weiter. Das heißt, Meditation ist einer der Schlüssel, die man eigentlich jeden Tag schon mal anfangen kann, und auch praktizieren sollte. Vor allem, es gibt einem die Möglichkeit, in der Früh, mittags, abends auch ganz anders nochmal runterzukommen. Das ist einer der ersten wichtigen Tipps.
Solange wir noch bei Psyche sind, womit wir viel arbeiten, ist EFT, also die Emotional Freedom Technik. Davidson Church arbeitet sehr intensiv, damit ist auch ein Wissenschaftler, der hat auch mehrere Studien gemacht und tatsächlich auch Untersuchungen mit EFT und Epigenetik, ja, und hat da auch tolle Ergebnisse gezeigt, dass praktisch die Intervention EFT innerhalb von 45 Minuten wirklich in der Epigenetik positive Veränderungen herbeiführt. Und EFT beispielsweise, den ganzen Ansatz kann ich jetzt nicht in Kürze hier erklären, das würde den Rahmen sprengen, aber EFT ist praktisch auch eine Technik, die findest du auch, wenn du dich praktisch im Internet informierst darüber, wo du den Körper mit einbeziehst, wo du verschiedene Punkte klopfst und sensorische Reize ins Gehirn sendest, die eine Regulierung des Nervensystems verursachen. Und gleichzeitig kannst du damit auch beispielsweise belastende Emotionen aufarbeiten. Psychoepigenetik, wenn wir schon dabei sind, ganz großes Thema sind entweder unsere Traumata, die wir so erlebt haben, oder schmerzhafte Erfahrungen, wie man das auch trennen möchte, die sozusagen in uns wirken, wenn wir sie nicht verarbeiten und bearbeiten und die sozusagen das Stresssystem speichert. Und wenn wir sie nicht ausdrücken, die Emotionen, nicht verarbeiten, diese Erfahrungen nicht integrieren, dann triggern die uns immer wieder, sobald wir in ähnliche Situationen kommen, weil sich das Gehirn genau diese Situation gemerkt hat. Und so kommen wir immer wieder in Stresssituationen. So kommen wir vielleicht dann auch irgendwann in den Burnout, weil wir Anerkennung wollen, weil wir was beweisen wollen aufgrund Erfahrungen, die wir in der Kindheit gemacht haben und so weiter. Und EFT ist praktisch ein Ansatz, indem man diese belastenden Emotionen wirklich sehr gut aufarbeiten kann und das eben auch schon sehr, sehr gut wissenschaftlich untersucht ist und tatsächlich eben auch im Bereich der Epigenetik von Wissenschaftler sehr interessante Untersuchungen gibt. Also das ist so ein Bereich dann, was ich ganz spannend finde, wenn es wirklich noch spezifischer werden soll, das ist ja so auch das Thema Zelle in der Ernährung.
Und das ist, glaube ich, ganz bedeutend. Der Timo hat es vorhin gesagt, wir sind ein Wunderwerk aus 50 Billionen Zellen und jeder dieser Zellen hat eine Zellmembran. Und diese Zellmembran besteht aus Phospholipiden und die haben so zwei kleine Füßchen und die bestehen aus Fettsäuren. Und diese Fettsäuren bekommen wir eigentlich aus Fetten, die wir jeden Tag zu uns nehmen. Und Omega-3 kennt jeder mittlerweile wahrscheinlich schon. Aber viele wissen nicht, dass es eigentlich um das richtige Verhältnis in dieser Zellmembran geht. Das heißt, die meisten werfen sich nur Omega-3 ein und messen dann vielleicht den Omega-3- und Omega-6-Status und sagen, oh, das Verhältnis ist ganz gut, ich habe mehr Omega-3 als Omega-6, passt alles, oder ich bin hier im richtigen guten Verhältnis, 1:1 zum Beispiel. Aber wir brauchen auch gesättigte Fettsäuren, zum Beispiel aus Kokosöl. Wir brauchen einfach ungesättigte Fettsäuren aus Olivenöl, die Ölsäure zum Beispiel, oder die Nervonsäure, die auch der Körper selbst bildet. Oder auch eine Omega-3-Fettsäure, die nur in Lein- oder vor allem in Leinöl drin ist, wie Alpha-Linolensäure. Und EPA und DHA bekommen wir in ein Omega-3-Fischöl. Eigentlich in jedem Podcast sagen wir das mittlerweile. Bitte pfeift euch in Anführungsstrichen jeden Tag diese vier Öle rein. Das mache ich, Timo und ich auch. Das heißt, jeden Tag ein Esslöffel Olivenöl, ein Esslöffel MCT-Öl oder Kokosöl in den Kaffee zum Beispiel oder in den Tee in der Früh. Macht das Gehirn fit. Dann ein Esslöffel Leinöl und ein Esslöffel Omega-3-Öl, Fischöl oder Algenöl. Und wenn man das macht, da beugt man schon sehr viele Sachen vor, ja, und unterstützt die Zellmembranen vor allem.
Jetzt waren wir in den Bereichen Meditation im Sinne von, ich tue was für mich, für meine Psyche. Wir waren im Bereich Ernährung. Was sind noch so Hacks rund um die Bereiche Schlaf? Habt ihr schon angesprochen, Blaulicht, Filterbrille gegen Abend. Was gibt's noch, was das Thema Schlaf angibt oder auch das Thema Bewegung?
Also bei Bewegung ist es sehr bedeutsam, dass man hier Ausdauersport betreibt. Aber ein gutes Verhältnis zwischen Ausdauersport und Krafttraining. Also nicht entweder oder. Viele tendieren dazu, entweder oder zu machen, sondern wirklich beides zu tun, weil unser Körper tatsächlich beides braucht. Und wir wissen aus der Epigenetik, ja, Bewegung hat hier einen großen Einfluss. Wir wissen aber aus der Langlebigkeitsforschung, dass Bewegung beinahe genauso viel Einfluss nimmt wie Ernährung. Wenn nicht sogar mehr. Weil durch Bewegung ganz andere Proteine im Körper noch gebildet werden. Wir bauen auch Stress ab und so weiter. Das bedeutet, also es war für mich als Arzt, ich habe mir gedacht, naja, also Ernährung ist definitiv bedeutsamer wie Bewegung. Ist aber nicht so. Und ich glaube, vielen da draußen, wenn sie sagen, okay, ich mache was für meine Gesundheit, denken sie zuerst wahrscheinlich an Ernährung. Natürlich soll man nicht so viel Kohlenhydrate essen, nicht so viel Fett in Anführungsstrichen. Und dann kommt erst die Bewegung, aber das sollte auch in einem guten Verhältnis sein. Und eine andere wichtige Sache bei Ernährung noch ist tatsächlich Umweltgifte. Wir sind ja spezialisiert darauf, auch im ärztlichen Institut Menschen zu untersuchen, welche Umweltgifte finden wir im Blut. Und das ist nicht mehr die Frage sozusagen, finde ich etwas, sondern wie viel finde ich und in welchem Ausmaß. Und umso älter die Person in der Regel, umso mehr finden wir eigentlich. Und da finden wir Herbizide, Insektizide, Mikroplastik, Schwermetalle, Leichtmetalle wie Aluminium oder Schwermetalle wie Cadmium, Blei, Quecksilber. Alles. Wirklich alles.
Woher kommt das?
Umwelt.
Ja, und woher konkret? Also was sind vielleicht ganz grundlegende Faktoren, die wir vielleicht viel zu naiv übersehen, die aber vielleicht auch direkt vor unserer Nase sind und auf die wir mal näher achten müssten?
Also es ist eine Riesendiskussion immer mit dem Wasser. Ja, also das Erste, was wir machen eigentlich, meistens trinken wir Wasser aus Plastikflaschen mittlerweile. Das heißt, manche Leute kaufen sich das Wasser ein oder sind im Urlaub, wo sie es auch aus Wasserflaschen trinken. Das heißt, wenn man sich Wasser kauft, dann aus Glasflaschen oder zu Hause Wasser abfüllen, in Anführungsstrichen, und das Wasser, was man eigentlich abfüllt, filtern. Das Wasser, was da aus der Wasserleitung kommt, ist in der Regel nur geprüft auf Bakterien und so weiter. Aber es ist nicht geprüft, finden wir hier Medikamentenrückstände, Insektizide, Pestizide und so weiter. Und es macht einfach Sinn, heutzutage mittlerweile wirklich das Wasser zu filtern.
Ja. Wenn du von Filtern sprichst, du meinst dann den klassischen Filter, der in jeder dritten Küche steht, die sich überlegen, sie möchten den Kalk rausfiltern für die Espressomaschine, oder was genau meinst du mit Filtern?
Nee, tatsächlich wirklich, hier gibt es zwar unterschiedliche Methoden, zum Beispiel über eine Osmoseanlage, über mehrere Filter sozusagen die Schadstoffe rauszuholen, und dann ist es wichtig, aber bei einer Osmoseanlage wieder zu remineralisieren, oder es gibt tatsächlich die andere Möglichkeit, über eine Membran sozusagen auch das Wasser zu filtern. Ja, da gibt es so zwei Methoden, es sind wieder so zwei Lager. Also da darf man sich einfach entscheiden. Also prinzipiell geht es halt wirklich darum, eine ordentliche Wasserfilteranlage sich nach Hause zu holen. Das hat wirklich einen tollen Effekt.
Ja. Das heißt, die Aussage, das Leitungswasser ist in Ordnung, allein reicht eigentlich nicht mehr. Ich muss eigentlich in eine Stufe tiefer gehen, wie bei so vielen.
Genau, unsere Meinung definitiv. Man kann ja gerne mal einfach aus der Leitung das Wasser nehmen, einem entsprechenden Institut einfach einschicken und sagen, bitte untersucht das mal auf Pestizide, Insektizide, Schwermetalle, und dann kann man das selber entscheiden.
Mindful Moment. Hast du das auch gehört? Es gibt so viele recht einfache Wege, deine Epigenetik positiv zu beeinflussen. Da wäre es doch die reinste Verschwendung dieser Podcast-Zeit, wenn du nicht mindestens einen dieser Tipps ab sofort ein bisschen mehr beherzigen würdest. Na gut, eigentlich ja mindestens zwei, denn davon besser und vielleicht auch ein bisschen mehr zu schlafen, habe ich dich ja hoffentlich schon überzeugt. Und sonst? Du hast die Auswahl. Vielleicht spricht dich das morgendliche Meditieren ja an. Oder vielleicht eher die Klopftechnik EFT, zu der es sicherlich zahlreiche Tutorials auf den bekannten Videoportalen zum Live-Mitmachen gibt? Oder achtest du ab heute darauf, etwas mehr Obst und Gemüse als Antioxidantien-Boost in deine Speisekarte zu integrieren? Oder, was möglicherweise auch sogar noch effektiver sein könnte, du integrierst ein bisschen mehr Bewegung in deinen Alltag und deinen Wochenplan. Übrigens, neue Gewohnheiten brauchen Zeit, bis sie in Fleisch und Blut übergehen. ExpertInnen wie der Habit-Guru James Clear mit seiner 1%-Methode raten daher dazu, ziemlich kleinschrittig anzufangen und sich lieber langsam zu steigern, statt sich gleich zu Beginn zu überfordern und alles hinzuwerfen. Also ist die Frage für dich an dieser Stelle: Für welchen kleinen Schritt, welche neue Mikrogewohnheit entscheidest du dich heute, um epigenetisch ein bisschen bei dir aufzuräumen?
Also jetzt habe ich ja ab und zu schon mal große Blutbilder bei mir nehmen lassen, aber Schwermetalle sind mir noch nicht über den Weg gelaufen. Das heißt wahrscheinlich nicht, dass ich keine habe, sondern vermutlich eher, dass sie nicht getestet werden. Ja. Was macht ihr anders oder was gibt es alles für Möglichkeiten eigentlich zu messen? Gerade wenn du sagst Membranebene, ja, da kommst du ja normalerweise nicht hin, also in Kontakt mit.
Ja, wir können mittlerweile sehr, sehr tief gucken. Ich habe ja vorhin die funktionelle Medizin angesprochen. Rein medizinisch können wir schauen, okay, wie funktionieren die Membranen? Wie funktionieren die Mitochondrien, unsere Energiekraftwerke? Was läuft in der Zelle ab? Bin ich stark oxidiert? Du hast vorhin angesprochen, euren Tee, ja, der Antioxidantien hat. Und wir haben oxidative Vorgänge in unserem Körper, entweder durch die äußeren Einflüsse oder durch die inneren Einflüsse. Und wir brauchen Antioxidantien durch unsere Nahrung und körpereigene Antioxidantien, die der Körper bildet. Und all diese Systeme, diese ganzen physiologischen Stoffwechselkreisläufe, kann man alle messen heutzutage. Und was wir auch messen können, ist die Giftstoffe innerhalb der Zelle. Nicht nur im Blut, sondern auch in der Zelle. Das heißt, mit was sind zum Beispiel meine Mitochondrien, meine Energiekraftwerke belastet? Und das geht dann so ein bisschen Biohacking. es ist Biochemie und der normale Arzt schaut natürlich nicht so weit. Aber es ist meiner Meinung nach heutzutage nötig, wenn wir gesund bleiben wollen oder wieder gesund werden wollen, dass wir uns damit befassen. Weil Umweltgifte als Beispiel, ein Quecksilber, ein Cadmium, ein Aluminium und so weiter, können Enzymprozesse im Körper hemmen. Mhm. Und alles läuft im Körper über Enzyme. Und dann darf man sich halt fragen, wie viel Umweltgifte habe ich? Und ich darf halt immer mal wieder die Umweltgifte ein bisschen rauslassen, weil sie werden nie komplett leer, rauslassen, damit das System wieder reguliert. Weil der Körper ist ein Wunderwerk, der reguliert ständig.
Und wie muss ich mir das vorstellen, dass ich die Giftstoffe wieder aus dem Körper rausbekomme? Was muss ich dazu tun?
Also erstmal misst man. Wir schauen uns erstmal an, was ist denn da alles vorhanden? Welche Grundvoraussetzungen habe ich? Gegebenenfalls schauen wir uns dann auch die Epigenetik an oder die Genetik. Weil es gibt auch epigenetische Tests. Super spannend. Wir haben ja lange geglaubt, wir haben unsere Gene und dann neben unseren Genen haben wir auch noch DNA-Schnipsel. Da haben wir immer gedacht, das wäre Müll. Das ist aber kein Müll. 1,5% unserer ganzen DNA sind nur Gene. 98,5% haben wir früher gedacht, ist Müll. Also wir haben in jeder Zelle Müll. Da habe ich mir schon damals im Biounterricht gedacht, das ist ein Schmarrn. Und dieser Müll ist eigentlich auch Information für unseren Körper und ist nur was anderes. Und wenn wir zum Beispiel viel Stress haben oder so, dann wird ein Teil von dieser DNA abgelesen. Da entstehen sogenannte Mikro-RNAs draus. Und diese Mikro-RNAs kann man auch testen, um zu gucken, läuft in meinem Körper gerade zu viel Stress ab, zu viel chronische Entzündung ab, bevor man es überhaupt im Blut messen kann. Also es gibt nochmal Vormarker, bevor wir überhaupt noch was im Blut oder in der Zelle messen können. Kann hier wirklich sehr, sehr tief gehen und das ist halt einfach nicht weit verbreitet und von der normalen Kasse halt einfach nicht übernommen.
Da gibt es ja auch verschiedene Ansätze. Einmal hast du den Entgiftungskreislauf, wo du dann durch gewisse Stoffe Gifte binden kannst und dann auch wieder durch den Darm und so weiter ausscheiden. Und dann gibt es ja sowas wie, was du ja auch in der Praxis hast, Inosferese, wo du wirklich das Blut durchwäscht, wo ja dann auch gemessen werden kann, was bleibt hinten hängen sozusagen nach dem Filter. Und dann kann man eben messen, was da für Umweltgifte drin hängen und Entzündungsfaktoren aus dem Immunsystem und so
weiter. Genau, also was wir machen ist, um nochmal auf die Frage zurückzukommen beim Entgiften, jeder einzelne Kreislauf, der im Körper zuständig ist für Entgiftung, den unterstützen wir. Und teilweise machen wir das über Infusionen, um was zu binden. Und wenn es wirklich wichtig ist oder gar nicht anders geht, dann gibt es noch die Möglichkeit einer Blutwäsche. Das sind so Umweltapheresen, nennt man das. Und wäscht das Blut durch einen Filter und ein Teil von diesen Umweltgiften wird rausgewaschen und der Rest geht wieder in den Körper.
Und für wen ist das was? Also ich meine, eigentlich wäre es für jeden wahrscheinlich interessant irgendwie. Ja, nur du hast es gerade eben angesprochen, vielleicht nicht für jeden Mann erschwinglich. Ich kenne es früher vom Leistungssport her, so Leistungsdiagnostik, da wurde schon recht genau geschaut, aber das habe ich noch nie gehört. Also wem würde dir sowas empfehlen, ja, sowas zu machen?
Also grundsätzlich ist es so, jedem. Habe ich ja vorhin gesagt, das ist nicht eine Frage, sind wir belastet, sondern wie stark sind wir belastet? Und wir haben natürlich jetzt halt vor allem Menschen, sagen wir mal, 20-30% der Menschen haben eine chronische Erkrankung und kommen deswegen zu uns, weil sie in der klassischen Medizin oder in der Medizin nicht mehr weiterkommen, weil sie sagen, okay, meine Symptome werden nur behandelt. Na, ich kriege Cortison und das war's oder irgendwie ein Immunsuppressivum oder sonstiges. Die wollen aber wissen, warum richtet sich das Immunsystem gegen den eigenen Körper? Und die Frage ist ja immer, okay, das eigene Immunsystem, zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung, richtet sich gegen eine einzelne Zelle. Wenn es sich gegen die Zellen richtet, dann muss man sich ja fragen, der Körper erkennt die Zelle als falsch an. Warum? Und ich frage mich halt, okay, was ist denn an dieser Zelle nicht mehr richtig, warum der Körper sie als falsch erkennt? Mhm. Einfaches Prinzip. Und da haben wir halt gesehen in den letzten Jahren, das habe ich natürlich auch durch viele Mentoren gelernt, dass hier Umweltgifte eine große Rolle spielen. Weil wenn das Fass leerer wird, fängt der Körper an, wieder selber zu regulieren. Und wenn wir natürlich die physiologischen Kreisläufe unterstützen, ja, die Antioxidantien, die Mitochondrien und so weiter, die oxidativen Vorgänge, dann kommt der Körper wieder in so eine Regulation, dass er Sachen wieder aushält. Und für wen ist das? Also prinzipiell 20% natürlich für die chronischen Erkrankungen, für die Leute. Aber wir haben Hochleistungssportler, wir haben Profisportler, Fußball, Tour de France, Radfahrer aus dem Skilanglauf, so welche Leute. Und dann natürlich vor allem Führungskräfte und CEOs. Also da ganz, ganz viel. Oder halt Menschen, die was für sich tun wollen. Viele Unternehmer, weil sie wissen, okay, wenn ich ausfalle, dann habe ich ein großes Problem. Ich muss präventiv vorgehen. Und was heutzutage ja von unserem Körper abverlangt wird oder was wir persönlich selber von unserem Körper abverlangen, kann man ja ganz klar sagen, ist ja teilweise schon sehr viel abverlangt. Ja.
Wo müsste man da genau reinschauen? Also was ich mich frage ist, wenn ich kein CEO, kein Unternehmer bin, wenn ich kein Spitzensportler bin, aber trotzdem jemand bin, der um seine eigene Gesundheit besorgt ist. Welche vielleicht auch einfacher zugänglichen Test- oder Analyseverfahren gibt es denn, von denen ihr sagt, die würden auf jeden Fall Sinn machen? Hm. Könnt ihr dazu was sagen?
Genau, also ich habe jetzt ja immer nur die Patientengruppen angesprochen. Also wir haben auch den ganz normalen Otto-Normalverbraucher bei uns. Ja, und da geht es nicht um horrende Summen, die man bezahlen muss. Da denkt man sich immer, dass man so viel bezahlen muss. Da geht es um Summen von 300 bis 700 Euro einmalig. Und dann nach 6 Monaten bis einem Jahr wieder. Und zwischendrin macht man eine Therapie. Aber was durchaus sinnvoll ist, ist sozusagen, sich mal anzugucken, wie funktionieren meine Mitochondrien, meine Energiekraftwerke. In jeder Zelle haben wir die Beine im Körper. Wir sind manchmal nicht mehr so leistungsbereit. Und die Mitochondrien, die bauen für uns Energie in Form von ATP. Und manchmal funktioniert das nicht mehr so gut. Und die kann man sich angucken. Ja, das kann rein theoretisch jeder Arzt machen. Und zwar, man kann hier die LDH-ISO-Enzyme sich anschauen. Kann man bei jedem Labor machen. Kostet ein paar Euro, wahrscheinlich 30 Euro. Und wenn LDH4, LDH5 prozentual erhöht ist, sollte man hier mal ein bisschen tiefer nachschauen, noch tiefer bei den Mitochondrien, ob die eventuell nicht mehr so optimal funktionieren. Da hat man schon mal einen ersten Hinweis.
Das heißt, man muss aber davon wissen. Ja. Deswegen, gut, deswegen ja. Euch, deswegen auch dieser Podcast, ja, damit halt das irgendwie auch mal weiter in die Bevölkerung reinkommt. Ja, weil es ist offensichtlich möglich, ja, aber die wenigsten wissen davon.
Genau.
Spannende erste Sendung. Und ich habe mir Folgendes aufgeschrieben, was mich besonders beeindruckt hat. Einmal dieser ganzheitliche Ansatz von den beiden. Gesundheit und alles, was wir eben dafür tun können, kann nur ganzheitlich funktionieren. Unser Körper, unser Geist, unsere Emotionen, alles ist viel zu eng miteinander verwoben, als dass wir so tun könnten, als würden wir sie unabhängig voneinander betrachten können. Punkt 2. Auch wenn die Epigenetik noch eine junge Wissenschaft sein mag und es mehr gibt, das wir noch nicht verstehen, als das wir verstehen, was, by the way, auch so für so vermeintlich exakte Wissenschaft wie die Physik gilt, so finde ich es mit meiner naturwissenschaftlichen Neugier einfach super spannend zu sehen, welche Möglichkeitsräume sich hier für uns ergeben, die durchaus das Potenzial haben, die eingefahrenen Gleise zwischen entweder ist in Anführungszeichen alles angeboren oder es ist eben alles umweltbedingt, zu verlassen und neue Perspektiven einzunehmen. Und Punkt 3, als hätten wir es nicht schon längst gewusst, die herausragende Bedeutung von Bewegung und Schlaf für unser Wohlbefinden. Jetzt haben wir es noch einmal gehört und ich hoffe, dass sich das dann bald auch in gesundheitlichen Fortschritten auf gesellschaftlicher Ebene niederschlägt. Kai, was sagst du?
Beim Thema Bewegung kann ich mich nur anschließen. Dass Ausdauersport gesund ist, ist mittlerweile hinreichend bekannt, dass sich schon nach nur 20 Minuten moderater Bewegung allerdings epigenetische Regulationsmechanismen in den Muskelzellen zum Positiven verändern, bei mir persönlich neu und ist für mich ein weiterer Motivator, öfters mal eine Bewegungspause zu machen oder längere Telefonate nicht am Platz anzunehmen, sondern einfach dabei spazieren zu gehen. Ein weiterer Punkt, was für mich neu war, ist die Erkenntnis, dass isoliert lebende Urvölker keine chronischen Erkrankungen oder Autoimmunerkrankungen kennen, bis sie in die Stadt ziehen. Und für mich ist das ein weiterer und gleichzeitig sehr greifbarer Indikator dafür, wie negativ unser moderner Lebensstil unseren Gesundheitszustand beeinflussen kann. Obwohl es ja eigentlich auf den ersten Blick so sein sollte, dass das Gegenteil anzunehmen wäre und es viel wünschenswerter wäre, dass das Maß an Krankheiten mit unserem gesellschaftlichen, technologischen und wirtschaftlichen Fortschritt abnimmt. Dritter Punkt, für mich wieder Meditation mit dem Hinweis, dass 5 bis 10 Minuten reichen, in dem Kontext auch ganz interessant. Eine Studie von der Universität Amsterdam aus 2007, die den positiven Effekt von Meditation auf die Dauer unserer Aufmerksamkeitsspanne untersucht hat und die zu dem Schluss kam, dass sich die positive Veränderung der Aufmerksamkeitsspanne bereits nach 3 Monaten einstellen kann, einer regelmäßigen Meditationspraxis.
Wunderbar. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in 2 Wochen geht es weiter, wieder mit Timo und Manuel. Da das Feld der Epigenetik breiter ist, als es in eine Folge passt, haben wir uns entschieden, eine zweite Folge mit den beiden zu machen. Diese gibt es dann, wie gesagt, in 2 Wochen an dieser Stelle. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt sie gerne weiter, folgt uns und gebt uns gerne Feedback. Und solltet ihr Gäste haben, die ihr gerne einmal hier hören wollt, dann schreibt uns ebenfalls sehr gerne. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Bis in 2 Wochen, passt auf euch auf und alles Gute.
Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Hermann und Kai Schrader.